Wie viel kann eine menschliche Seele verkraften? Von frühester Kindheit an durchzieht Schmerz und Leid ihr Leben. Als Tochter einer Prostituierten und eines Drogendealers wurde sie sexuell und seelisch missbraucht und zur Abtreibung gezwungen. Die Folge war der tiefe Fall in die Drogensucht, bis sie sich selbst in den Spiegel sah und einen Schlussstrich zog. Mit welchen bösen Dämonen sie noch zu kämpfen hatte und wie Satan sie zu seiner Gefangenen machte, erfahren wir nun im zweiten Teil ihrer Lebensgeschichte. Willkommen zu Menschen im Fokus, wo wir besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Liebe Bea, nach diesem kalten Kokainentzug hast du dann irgendwann die Ausbildung zur Erzieherin angefangen. Aber etwas prägte weiterhin noch dein Leben.
Ja, ich habe meine Erzieherausbildung angefangen, musste aber auch nebenbei in dem Café noch arbeiten. Und ich hatte natürlich durch meine Vergangenheit, die ich nicht aufgearbeitet hatte und auch oftmals eben halt diese Minderwertigkeitskomplexe, dieses Unwohlsein, habe ich mir eine Ersatzdroge, habe ich eine Ersatzdroge kennengelernt, die ich ja schon mit 16 mit meinem Opa und auch mit meinem Onkel kennengelernt habe, schon an früher Kindheit von 3 Jahren ein passiver Mitraucher gewesen bin, habe ich angefangen, Marihuana zu konsumieren. Und ich habe so konsumiert, dass ich eigentlich damit zur Schule gehen konnte, arbeiten konnte. Ich habe mir so kleine Sticks gedreht. Die Leute haben das gar nicht gemerkt, dass ich geraucht habe. Und ich glaube, ich habe auch nicht so viel geraucht, dass man gesehen hat, dass ich jetzt high war. Aber es hat mir einfach so das Gefühl gegeben, von Leichtigkeit, von nicht drüber nachdenken, was da wirklich in der Vergangenheit gewesen ist, hat mir auch ein bisschen so die Selbstsicherheit gegeben. Ich habe, wenn ich nichts genommen habe, schon viel an mir gezweifelt, viel an mir rumkritisiert. Also ich habe meine Mutter zwar nicht mehr um mich herum gehabt, aber ich habe eigentlich genau das Gleiche getan.
Die Stimme war noch da.
Die Stimme ist noch da gewesen. Ich habe mir nicht viel zugetraut. Und da wurde der Konsum von Marihuana schon sehr intensiv. Also ich habe da wirklich tagtäglich konsumiert. Ich bin abends ins Bett und hatte für den nächsten Morgen schon mir meine 2, 3 Sticks gedreht, dass, wenn ich auf Toilette gegangen bin, damit dann auch gleich was anzünden konnte. Hm. Also ich bin sehr abhängig gewesen vom Marihuana. Hm.
Ja, du hast auch zusätzlich immer noch an der Neurodermitis gelitten, ja?
Ja, die hat mich eigentlich mein Leben lang, also ich hatte eigentlich keinen Moment, wo ich keine Neurodermitis hatte. Mhm. Oftmals war ich da auch mit Medikamenten sehr voll gepumpt, vom Cortison her.
Aber durch diese Neurodermitis und diese Krankheit, die du auch hattest, hast du natürlich auch in anderen Bereichen dann nach Antworten und Erleichterung gesucht.
Ich habe mich sowieso immer schon in meinem Leben so gefragt, für was bin ich eigentlich da? Was ist mein Sinn? Für was musste ich das alles so erleben? Und habe eigentlich nie eine Antwort bekommen, aber bin doch eine sehr Suchende gewesen. Ich habe eigentlich alles, was mit Heilung zu tun hatte, bin ich neugierig geworden und bin dann auch in diese Kreise gekommen von okkulten Dingen, also in die New Age-Szene, wo ich viele Kurse besucht habe, wie zum Beispiel Reiki-Kurse, wo man fernöstliche Praktiken, dass du einfach wirklich mit Hände und Steine auflegen, Kräfte in Anspruch nehmen kannst, die dich heilen. Dann habe ich sehr, sehr viele New Age Bücher gelesen, finde dein Ich, liebe dich selber. Und ja, ich bin auch durch eine Freundin zur Wahrsagerei gegangen, wo ich oftmals nicht so, da fehlte mir oftmals der Glaube, das wirklich zu glauben, was diese Frau mir erzählt hat, weil das hörte sich alles sehr, sehr schön an. Und von dem, was ich erlebt hatte, konnte das nicht auf einmal so schön werden. Das war für mich eigentlich nicht realistisch, was sie mir erzählt hat. Und dann fing es auch an, dass ich so in solche Kreise gekommen bin, wo man Hypnosetherapien praktiziert hat, was mich sehr neugierig gemacht hat. Das habe ich sehr oft praktiziert. Aber ich davon eigentlich gar keinen Nutzen hatte. Also ich weiß gar nicht, warum ich das getan habe, weil es gab überhaupt nicht irgendetwas, was ich dadurch geklärt hatte oder durch das ich frei geworden bin von Drogen oder meine Neurodermitis besser geworden ist. Und so bin ich natürlich immer weiter auf der Suche gewesen. Ja, und bin eigentlich auch immer tiefer in diese Szenen eingerutscht, habe an Sitzungen teilgenommen, wo einfach wirklich okkulte Praktiken vollzogen werden, ganz besonders eben vom Reiki her.
Kam das auch dazu, dass du Reisen in andere Länder gemacht hast?
Ja, ja. Es ist so gewesen, dass eine Freundin von mir eine 3-monatige Reise gebucht hatte mit einem Freund, der aber kurzfristig nicht konnte. Ja, und es ist meine beste Freundin gewesen und sie hat dann gesagt, Bea, komm du doch mit. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Ich habe meine Ausbildung, ich habe in 5 Monaten meine Prüfung, ich habe meinen Job und das kannst du nachmachen. Und da wurde mir wirklich leider sehr negativ, wurde ich da beeinflusst, dass ich wirklich zu meinem Chef gegangen bin, also in dem Lokal, wo ich gearbeitet habe, der hat mir sofort freigegeben. Und dann habe ich das irgendwie so als Zeichen gesehen, oh ja, dann sollte ich das tun. Und meine Ausbildung habe ich, ohne irgendjemanden Bescheid zu geben, einfach wirklich geschmissen.
Ei, ei.
5 Monate vorm Abschluss.
Schade.
Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Dann sind wir nach Jakarta geflogen. Da haben wir uns dann mit Rucksack und so kleine Hippie-Mädchen auf den Weg gemacht, haben viele Einheimische kennengelernt. Und ich weiß, dass es in Sri Lanka, wir sind dann nach Sri Lanka geflogen, ging es mir sehr schlecht von meiner Neurodermitis. Ich habe das auch mit dem Marihuana, ich habe da natürlich auch Zugang gehabt zu Marihuana, ging es mir sehr schlecht, auch durch die Sonneneinstrahlung. Ich vertrage die Sonne nicht so gut. Ist meine ganze Haut total vereitert und dann sind dann so die Guru-Männer zu mir gekommen, haben dann auch so fernöstliche Praktiken mit Tinktur, mit Feuer, mit ihre Weisheitssprüche aufgesagt. Ja, und das habe ich eigentlich mehrere Male gemacht, habe aber wieder keine Heilung gefunden und musste dann auch dort mit viel Cortison behandelt werden, weil sich das wirklich alles so entzündet hat. Der Konsum von Marihuana wurde sehr stark. Und dann habe ich auch Pilze genommen, also wirklich starke Drogen, wo ich auch wirklich viele Abschweifung von meinem wirklichen Dasein hatte, also das, was mich auch sehr erschreckt hat und ich da auch wirklich sehr respektvoll dann wirklich das immer, wenn es mir angeboten worden ist, da in Sri Lanka, weil wir waren schon auch 3 Monate da, abgelehnt habe.
Also du warst auf der Suche erstmal nach inneren Frieden irgendwie, aber auch nach Heilung von der Neurodermitis, hast das nirgendwo gefunden. Nicht daheim in Deutschland, nicht im Drogenkonsum, nicht im Fernen Osten. Aber irgendwie hattest du doch noch eine Hoffnung. Was hast du dann gemacht?
Mir ging es wirklich psychisch und auch körperlich sehr schlecht. Ich bin wirklich in permanenten Rausch gewesen von Marihuana und habe aber gewusst, dass da muss es was geben. Und dann gab es Tage, wo meine Haut wirklich so massiv gewesen ist, dass ich mit meiner besten Freundin darüber gesprochen habe, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Und sie hat zu mir gesagt, geh zur Kur, geh nimm deine Neurodermitis, geh zum Hausarzt, Hautarzt und sag, du möchtest eine Kur machen, du möchtest wirklich behandelt werden. Und somit habe ich meine Haut dann wirklich in den Vordergrund geschoben und bin dann auch zu meinem Hausarzt. Und der hat mir sofort eine Kur verschrieben, weil ich natürlich auch körperlich sehr, also vom Hautbild her, sehr wüst ausgesehen habe. Und dann bin ich glaube eine Woche oder 10 Tage später, bin ich nach Bayern, nach Neukirchen, wo es eine Hautklinik gibt. Mhm. Und habe mich da einweisen lassen.
Und was ist da auf dieser Kur passiert?
Ich kann mich daran erinnern, dass es da einen sehr gut aussehenden Mann gegeben hat, der aber ein bisschen verrückt gewirkt hat. Der hat, wo er auch gewesen ist, ob es im Behandlungsraum gewesen ist, im Speisesaal gewesen ist, im Sportraum, hat er immer von Jesus erzählt. Und innerlich hat mir so eine Stimme gesagt, boah, hoffentlich sitze ich nie neben denen im Speisesaal, hoffentlich spricht er mich nie an. Und dann hat er, wie es so sein sollte, hat er wirklich eines Abends, meine Behandlung ging länger und ich kam zu spät in den Speisesaal und es war nur noch ein Platz frei. Oh, und der war neben Samuel.
Okay.
Ich habe überlegt, gar nicht in den Speisesaal zu gehen, aber es gab mein Lieblingsessen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe auch Hunger. Nee, komm, setz dich hin, du musst ja nicht mit ihm reden. Und dann habe ich mich dorthin gesetzt und er hat natürlich wieder, also man hat immer so zu 8 an einem Tisch gesessen. Und dann hat er natürlich wieder von Jesus geredet und ich habe für mich selbst gedacht, ah, ich werde jetzt einfach was essen, aufstehen und gehen. Mhm. Und dann trafen sich unsere Blicke und er hat mich dann wirklich sehr viele Fragen, woher ich komme, was mit welcher Hautkrankheit ich hier sei und hat sehr viel Interesse an mir gezeigt. Mhm. Und ich habe einfach mit ganz kurzen Sätzen geantwortet und wollte wirklich kein Gespräch eingehen. Und die mit am Tisch gesessen haben, die haben sich dann wirklich so langsam verabschiedet und irgendwann haben wir dann auch alleine da gesessen. Mhm. Und dann ist ein Moment gekommen, wo er mir einfach auch tiefgründigere Fragen gestellt hatte und ich auch ohne drüber nachzudenken ihm auch ganz offen und ehrliche Antworten gegeben habe und ihn auch so gefragt hat, dass ich schon nach dem Sinn des Lebens suche und dass ich schon sehr gefesselt in Drogen bin und und ihm das so, und das kam mir eigentlich in dem Moment erst, ihm meine Situation so beschrieben habe, dass ich so das Gefühl habe, dass ich so 2 Männchen in mir habe. Die einen, die sagen, oder das eine Männchen sagt mir, du kannst die Drogen nehmen, nimm es als Medizin oder, ja. Und das andere Männchen sagt, es tut dir nicht gut, lass es.
Ganz interessant, ne? Samuel konnte dir natürlich erklären, wer diese 2 Männchen sind. Ja, dass das eine Männchen Gottes Stimme ist und das andere Satans Stimme. Hat dieses Gespräch mit Samuel denn irgendwas dann bei dir bewirkt?
Ja, sehr viel. Also es hat sehr viel Neugierde in mir geweckt, was ich sehr merkwürdig gefunden habe, weil Tage habe ich diesen Mann wirklich gemieden und bin ihm auch aus dem Weg gegangen, habe ihm eigentlich auch gar nicht zugehört, außer dass ich immer Jesus irgendwie vernommen hatte. Ich konnte mit Jesus nichts anfangen. Ich wusste, dass es irgendetwas Religiöses ist, aber ich bin nicht religiös erzogen worden. Ich musste in der Schule nicht den Religionsunterricht besuchen, weil ich nicht getauft gewesen bin, keiner Kirche angehört habe. Somit war das für mich alles total fremd. Aber ich habe eine Ablehnung gehabt gegen das, was er gesagt hat. Mhm. Aber in dem Moment, wo sich unser Gespräch wirklich so geöffnet hat, habe ich so Vertrauen gefunden und auch wirklich Interesse, was er zu sagen hat. Mhm. Und dieses Gespräch dauerte bis morgens um 3 Uhr.
Boah, krass.
Genau. Und er hat mir ganz, ganz viel aus seinem Leben erzählt, von Jesus erzählt, was hier auf dieser Welt eigentlich wirklich passiert, was für ein Kampf wirklich in dem Menschen selber, aber auch auf dieser Erde ist. Mhm. Und das habe ich so, dass es da wirklich einen Gott gibt, dass es da eine höhere Macht gibt, die mich geschaffen hat. Das war für mich was ganz Neues. sehr Befremdliches, aber doch irgendwie, ja, weckte das sehr viel Neugierde.
Das hat gepasst irgendwie auch, ne?
Genau.
Dann bist du morgens früh nach diesem Gespräch, bist du dann schlafen gegangen?
Nein. Also ich bin da wirklich, wir haben uns verabschiedet und ich bin dann in mein Zimmer und war ganz arg aufgewühlt. So, und ich wollte auch nicht schlafen gehen. Ich wollte den Tag irgendwie nicht beenden. Und somit habe ich mich entschlossen, wirklich spazieren zu gehen. Und es war eine sehr, sehr schöne Gegend. Und so bin ich in den Wald und fing, ohne zu wissen, dass ich da eigentlich gebetet habe, fing an, mit Gott zu sprechen. Hm. Und habe ihn dann wirklich gefragt oder ihm gesagt, wenn es dich wirklich gibt, wie der Samuel das zu mir gesagt hat, dann komm bitte in mein Leben. Hm. Und das hat er getan.
In dem Moment hast du also diesen ersten Schritt gewagt.
Ja.
Ja, schön.
Ohne eigentlich zu wissen, was da auf mich zukommt, aber es war, es hat sich so gut angefühlt.
Ja.
Es hat sich so gut angehört, was da ist, dass es da wirklich jemanden gibt.
Und Gott hat dich gehört. Er hat, ja.
Ja, und vor allen Dingen, dass es da jemanden gibt, der mich wirklich liebt.
Ja, ja. Und das wäre für dich ja besonders wichtig, ne? Ja. Ah.
Die Kurve. Ist bewegend.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Gott das erlaubt, dass Menschen in unser Leben kommen, dann die diese Veränderung dann auch mit sich bringen. Ne?
Mhm.
Ja. Ja, die Kur kam dann aber auch zu Ende.
Mhm.
Und Samuel ist abgereist, du bist abgereist, aber ihr hattet immer noch telefonischen Kontakt.
Mhm.
Und er hat dich dann nach Heidelberg eingeladen.
Ja, habe ich gar nicht viel drüber nachgedacht. Das Angebot habe ich, also die Einladung habe ich sehr schön gefunden. Und dann bin ich, bevor ich nach Hamburg gegangen bin, für eine Woche, 10 Tage waren das, nach Heidelberg.
Mhm. Und was hast du da erlebt?
Außergewöhnlich Schönes. Ja, ich bin Donnerstag angekommen, bin zu dieser Schwester, die mich sehr, sehr liebevoll, ja, eingeladen hat und sich auch ganz rührend um mich gekümmert hat. Sehr viel Interesse habe ich dort empfunden an meiner Person. Und dann Freitagabend bin ich zu einem Jugendtreffen. Die haben sich immer Freitagabend zum Sabbatanfang in einer Wohnung getroffen. Und da hatte Samuel gesagt, mich eingeladen, das sei sehr schön, den Sabbat so mit Geschwistern zu beginnen. Und da bin ich dann hin und da ist für mich eine ganz neue Welt, hat sich da aufgetan. Mhm. Es waren so viele liebe Menschen, so diese Gemeinschaft, die zusammen kochen, zusammen singen, zusammen beten, zusammen in Gottes Wort lesen, seine Erfahrungen, die man in der Woche mit Gott gemacht hat. Also es war für mich, ja, pure Harmonie, so. Mhm. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Und all das ohne Drogen und Alkohol, ne?
Genau.
Ja.
Genau.
Also das hört sich ja total traumhaft an. Also du lernst Gott kennen, dann lernst du die Adventisten kennen, dann gehst du zurück nach Hamburg und der zuständige Prediger kontaktiert dich sogar und will dich besuchen kommen.
Dann bin ich nach Hamburg. Meine Freundin hat mich abgeholt und hatte aber keine Zeit und hat mich eigentlich vor der Tür abgesetzt und ich bin nach oben und es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl in mir aufgekommen, was ich nicht definieren konnte. Aber ich glaube, so nach 20 Minuten, eine halbe Stunde klingelte schon mein Telefon. Ich bin ans Telefon gegangen und dann stellte sich ein Prediger aus Hamburg vor und sagte, ja, ich habe von dir gehört. Ein Bruder aus Heidelberg, der Prediger aus Heidelberg, hatte mich angerufen, dass ich mich doch um dich kümmern sollte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja wirklich, was sind das für liebe Menschen, die sich so um einen kümmern. Mhm. Ja, und dann haben wir ein bisschen telefoniert und dann hat er gesagt, ja, ich würde dich gerne kennenlernen, wäre es okay, wenn wir uns morgen treffen könnten. Und ich habe sofort bejaht und habe gesagt, ja, natürlich, klar. Ich sage, ich kann uns auch was zum Mittagessen kochen und dann können wir miteinander reden. So waren wir dann vereinbart und ich legte auf und wusste, dass ich diesen Menschen nicht die Tür aufmachen möchte.
Oh oh.
Es hat sich ein ganz, ganz, ich kann es wirklich gar nicht so, aber ich habe mich entschlossen, diesen Menschen nicht die Tür aufzumachen. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann es nicht benennen, wie ich das jetzt, aber ich hatte den Abend, die Nacht und den Vormittag damit verbracht, dass ich diesen Menschen nicht in meine Wohnung lasse. Aber doch gleichzeitig bin ich einkaufen gegangen und habe für das Mittagessen gekocht.
Ja.
Um 12 Uhr waren wir verabredet und dann, es klingelte Punkt 12 Uhr und ich habe sofort die Tür aufgemacht.
Mhm.
Und dann waren wieder die zwei Männchen da.
Ah.
Ich habe dir doch gesagt, du sollst die Tür nicht aufmachen. Doch, ich habe ihn aufgemacht. Dann hatte ich wohnte im dritten Stock, hatte ich ein bisschen Zeit, wirklich so versucht, klare Gedanken zu fassen, was ist das jetzt, warum habe ich dem aufgemacht? Ich wollte dem nicht aufmachen.
Ja, du warst ja fest entschlossen, ne?
Genau, und dann stand er vor der Tür und dann habe ich mich aber doch gefreut, ihn zu sehen. Ich habe ihn reingebeten. Wir haben uns auf dem Balkon, es ist ja Sommer gewesen, auf dem Balkon gesetzt. Ich hatte den Tisch auch gedeckt. Ich habe uns Pellkartoffeln mit Quarksoße gemacht. Wir haben uns hingesetzt, haben uns sehr freundlich unterhalten, uns auch so ein bisschen vorgestellt. Wir waren fertig mit dem Essen. Ich habe die Teller weggebracht und dann kam ich wieder. Und er sagte zu mir, ich würde einfach gerne über uns Adventisten, aber auch über diese Welt was zeigen und was erzählen.
Ja.
Und er nahm seine Aktentasche, setzte sie so auf seinen Schoß und zog was raus und legte es auf den Tisch. Und es war ein Dollarschein, wo dieses Dreieck mit dem satanischen Auge drauf war. Hm. Und in dem Moment, als er das auf den Tisch legte, gingen meine Augen zu.
Hm. Von selber?
Von selber. Ich konnte gar nicht, ich wusste gar nicht, was passiert. Diese Müdigkeit habe ich vorher nie in meinem Leben empfunden. Und so schämte ich mich auch und wollte absolut nicht, dass er es wahrnimmt, dass meine Augen jetzt zugehen. Und so hielt ich meine Hände an die Stirn, dass er meine Augen nicht sehen konnte. Aber er hat es schon wahrgenommen. Und fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Und dann sage ich, nee, ich weiß jetzt gerade nicht, was mit mir ist, aber ich kriege meine Augen nicht auf. Sie sind einfach sehr zu. Mhm. Und er nahm den Dollarschein weg und ich konnte meine Augen wieder öffnen.
Unglaublich. Was sowas auslösen kann, ja?
Ja.
Also wir wissen ja, dass du hattest ja mit vielen verschiedenen okkulten Praktiken zu tun gehabt. Also hattest dir die Tür irgendwie dafür geöffnet, ja?
Ich habe das ja gar nicht gewusst, dass es solche Mächte gibt und dass es solche Angebote von dem von Satan einfach wirklich so und dass ich das auch so praktiziert habe.
Ja, ja.
Aber in dem Moment ist schon irgendetwas passiert, was für mich ganz eigenartig gewesen ist.
Der Prediger hat dann vorgeschlagen, dass ihr zusammen betet. Ihr seid dann wieder in die Wohnung reingegangen zum Beten. Was ist dann passiert?
Also wir sind dann vom Balkon ins Wohnzimmer und er bat mich eben, dass wir uns vor der Couch niederknien und sagte dann, ob es mir möglich wäre, einfach Gott wirklich meine Dinge, die ich in Anspruch oder das, was ich getan habe, ihm einfach zu bekennen. Und da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht und habe das gleich bejaht und wollte so eben anfangen, ihm was zu sagen und ich habe kein Wort rausbekommen. Es kam wirklich, als wenn mir einer die Kehle zugeschnürt hatte. Ich konnte nichts sagen. Und in dem Moment habe ich auch schon gemerkt, dass ich mich nicht mehr auf meinen Knien halten kann und bin zurückgefallen auf meinen Rücken. Und in dem Moment habe ich so einen starken Druck auf meiner Brust verspürt, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich möchte sterben. Hm. Es hat so weh getan und so einen Druck in mir verursacht, dass ich bin nicht in Koma gefallen, sondern einfach, ich habe dieses um mich herum nicht mehr so wahrgenommen. Ich habe den Prediger nicht mehr wahrgenommen, aber ich habe diesen Druck in mir wahrgenommen, der sehr schmerzhaft und auch mir so die Luft zum Atmen genommen hat. Der Prediger hat mir nach einer 2,5-stündigen Dauer, so lange ist das gegangen.
So lange danach, war der Kampf.
So lange ist der Kampf gewesen. Mir danach eigentlich gesagt, was passiert ist. Ich bin nach diesen 2,5 Stunden, ist es so gewesen wie ein Hauch, der von mir gegangen ist. Und ich hatte auf einmal so was ganz, ich weiß, kann ich das Frieden nennen, kann ich, der Druck war weg, dieses Benommene war weg, dieser Schmerz war weg. Und ich hatte nur das Bedürfnis, mich wirklich in den Arm des Predigers zu legen und einfach so dieses Geborgene zu fühlen. Und das hat er auch getan, wir haben gar nicht viel geredet. Und so nach einer kurzen Zeit hat er mir eben halt gesagt oder mich erstmal gefragt, wie es mir jetzt geht. Und ich so, ja gut. Und dann hat er mir wirklich erzählt, was da passiert ist, dass er wirklich gebetet hat, dass Gott wirklich der Sieger in meinem Leben ist und dass er mich doch wirklich von diesen Dämonen, die in mir eingezogen sind, befreit mich davon hat. Befreit.
Also du hast danach diese Ruhe, den Frieden, den man gar nicht so richtig erklären kann, hast du verspürt. Du hast dich beschützt und behütet gefühlt, gleichzeitig auch durch die Umarmung vom Prediger. Hast du damals wirklich schon verstanden, dass dies wirklich ein Kampf zwischen einer guten und einer bösen Macht war?
Im ersten Moment nicht, aber dieser Prediger hat mir das, also wir hatten danach auch noch sehr ausgiebige Zeit, wo er mir das wirklich erklärt hat, dass es diese Mächte gibt, die mit diesen Praktiken einfach wirklich, die du einfach einlädst, ohne eigentlich dazu zu stimmen, sondern Satan steht hinter diesen okkulten Dingen, die in dieser Welt angeboten werden. Und ich habe die in Anspruch genommen, ohne zu wissen, dass ich damit einfach eben auch Satan eingeladen habe.
Das ist eben auch die Gefahr, dass man das meistens unbewusst tut. Ne?
Ja. Das ist mit Drogen, das ist mit Praktiken, die du im New Age eben halt hast.
Ja. Nochmal zusammenfassend, also auf jeden Fall hat am Ende Satan diesen Kampf verloren. Ja, Jesus ist immer Sieger.
Amen.
Du hast, wie gesagt, schon, du hast dich unbewusst Satan geöffnet. Kannst du uns vielleicht so ein paar Einstiegspunkte Satans beschreiben, wo vielleicht so eine Gefahr besteht?
Ich denke, das ist schon sein Bewusstsein, das, was Gott in uns geschaffen hat, zu betäuben. Ob es jetzt ein Schmerz ist, auch wenn es im Negativen ist, ob es ein Schmerz ist, ein Verletztsein ist, Dinge, die in dir passieren, zu verdrängen, nicht wahrzunehmen. Das fing an, indem dass ich wirklich Drogen zu mir genommen habe und einfach aus dieser Realität des Schmerz, des Verletztseins, des Nicht-Geliebtseins wirklich wegzutauchen. Und dann hat es ja durch auch meine körperliche Beschaffenheit, also dass ich eben halt auch eine autoimmune Krankheit bekommen habe, die Neurodermitis, hat das natürlich auch angefangen, dass ich nach Heilung gesucht habe und dann eben halt auch Dinge in Anspruch genommen hat, die Satan mir offenbart hat. Also nicht bewusst von ihm offenbart. Das geht um Yoga, es geht um Heilkräfte, fernöstliche, die ich in Anspruch genommen habe.
Ja, wir dürfen bei dir ja auch nicht vergessen, dass bei dir schon sehr früh der Kindesmissbrauch auch ein Thema war. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie Satan eintreten kann, wo du gar nicht schuld dran warst. Und das hat wahrscheinlich dann auch, also deine ganze Lebenssituation hat ja dann auch dazu geführt, dass diese Türen für Satan viel offener waren. Und dass du danach gesucht hast überhaupt, ne?
Genau.
Weil welcher Mensch sucht ja nicht nach Antworten? Das ist ja ganz normal, ne? Also, das ist tatsächlich so, wenn wir uns auch diesen Mächten der Finsternis öffnen, kann Satan Besitz ergreifen, ob wir es bewusst oder unbewusst tun, ja?
Genau.
Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen, um uns aus den Händen Satans zu befreien. Und das hast du ja auch erlebt, ne? Trotzdem müssen wir aber auch was tun. Und das wusste auch dein Prediger.
Genau.
Er kam am nächsten Tag wieder nach diesem Gebet und erklärte dich auf. Was habt ihr dann gemacht?
Also der Prediger hat mich einfach ganz, ganz toll aufgeklärt, was eigentlich wirklich die Vorgehensweise von Satan sind, auch die Praktiken von Satan, die er den Menschen wirklich so unterschwellig eben halt präsentiert. Und somit haben wir wirklich Kartons besorgt und ganz, ganz, ganz viel aus meiner Wohnung verbannt. Ich wollte es erst verschenken und dann hat er gesagt, nee, sowas dürfen wir nicht verschenken. Und dann haben wir echt auch so ein kleines Feuer und die ganzen Bücher verbrannt. Und ja, der war wirklich ganz rührend und auch eben auch den Kontakt zu Samuel, der mich dann auch natürlich angerufen hat und immer nach meinem Wohlergehen gefragt hat. Und somit haben wir auch ein Absagegebet gesprochen.
Ja, das ist unglaublich, aber auch gut, dass er das dann mit dir gemacht hat.
Sehr.
Also, liebe Zuschauer, nur für euch nochmal, am Ende dieser Sendung werden wir für euch ein Absagegebet einblenden. Es ist sehr wichtig, dass wir Jesus einladen und ihn bitten, die Führung in unserem Leben zu übernehmen. Denn dann hat keine andere Macht mehr Zugang zu uns.
Ja.
Bea, viele Menschen haben heute mit Belastungen zu kämpfen. Was würdest du ihnen empfehlen?
Erstmal würde ich ihnen empfehlen, dass sie sich wirklich jemanden anvertrauen, der mit ihnen betet, der ihnen aufzeigt, wo die ganzen Dinge wirklich versteckt sind. Heute ist uns gar nicht bewusst, wo Satan wirklich überall hintersteht, wo er uns gefangen nimmt. Es ist ja nicht nur Drogen, es sind ja nicht nur okkulte Dinge, es kann im Internet, im Fernsehen, es sind so viele Dinge, wo Satan uns oder Besitz von uns ergreifen kann, würde ich wirklich erstmal eine Vertrauensperson, mit der man Absagegebete und einfach auch betreut wird, um diese Zeit einfach nicht alleine durchzugehen.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Es gibt noch einen wichtigen Punkt, der mich sehr traurig gemacht hat in deiner Geschichte. Den möchte ich gerne nochmal ansprechen. Und zwar hast du nach dem Besuch von diesem Prediger eine Gemeinde in deiner Nähe besucht. Aber dort hat sich keiner um dich gekümmert. Und du warst dann auch ziemlich einsam und hast dich sehr unwohl gefühlt. Jeder Mensch braucht soziale Kontakte. Und so hast du dich dann wieder an deine alten Freunde gewandt.
Ja, ich wollte, also ich hatte ja sehr gute Erinnerung an Gemeinde, weil in Heidelberg ist das wunderschön gewesen. Es ist eine kleine, aber doch sehr familiäre Atmosphäre hat da geherrscht. Und als ich dann auf die Empfehlung von dem Prediger dort hingegangen bin, habe ich genau das Gegenteil. Es war sehr groß, es war sehr kühl, keiner ist auf mich zugekommen, keiner hat mich begrüßt und wo ich wirklich ganz leer wieder nach Haus gegangen bin und ich ja eigentlich niemanden kannte aus der Adventgemeinde, außer eben Samuel, mit dem ich natürlich auch gleich telefoniert habe. Aber doch hat sich in mir wieder so ein leeres Gefühl, so eine Leere, dass ich doch dann wieder Kontakt zu meinen alten Freunden aufgenommen habe. Und ich dann auch wieder rückfällig geworden bin. Ich habe wieder angefangen, Marihuana zu rauchen. In mir hat sich was Rebellisches, dass ich mit dem Prediger keinen Kontakt mehr haben wollte. Er hat mir gar nichts getan, es ist ein sehr, sehr lieber Mensch gewesen. Aber ich habe mich auch geschämt. Er hat sich so viel Mühe mit mir gegeben. Und ich habe auch Gott auf einmal gar nicht mehr so präsent in meinem Leben gehabt. Und ich hatte das Samuel ganz offen. Er war eigentlich so der Einzige, mit dem ich ganz offen darüber gesprochen habe. Und das ging ungefähr fünf Wochen. Und dann hat er einfach die Empfehlung ausgesprochen, wirklich, du musst aus Hamburg weg, du musst aus diesem Kreis einfach, den musst du verlassen.
Ja, Gott sei Dank, dass du noch mit Samuel Kontakt hattest. Ne? Er hat dich ja dann auch ermutigt. Hat gesagt, wie Jesus schon sagte, die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja. So wichtig ist das aber auch, dass wir Menschen mit Herzlichkeit und offenen Armen dann begrüßen. Ne? So schnell kann uns ein Mensch wieder verloren gehen. Wie gesagt, hast du dann Hamburg dann verlassen auf Samuels Empfehlung und bist dann wieder nach Heidelberg gezogen, ja? Was ist dann da passiert?
Ja, erstmal habe ich das sehr schön gefunden, dass die Schwester, wo ich schon die 14 Tage, wo ich da zu Besuch gewesen bin, die mich dann auch ganz herzlich wieder aufgenommen hat, mir ein ganz schönes Zimmer eingerichtet hat. Meine Wohnung konnte ich ganz schnell aufgeben. Die Möbel konnte ich bei Samuels Eltern unterstellen. Also es waren wunderschöne Wege, die sich da aufgetan haben. Und dann bin ich natürlich in der Heidelberger Gemeinde gewesen und habe auch dank meiner Geschwister wirklich Gott mehr kennenlernen dürfen, wie liebevoll er wirklich mit seinen Kindern und wie behutsam und wie fürsorglich er mit uns umgeht.
So schön, so wichtig, ne? Du hattest auch wieder ein wichtiges und tolles Ziel, das du dir gesetzt hattest. Was war denn dein Wunsch damals?
Ja, wie ich das schon erwähnt hatte, bin ich natürlich in der Schule durch meine ganzen Umstände nicht, heute würde ich das so ganz salopp sagen, nicht die Schlauste gewesen. Mein Wissen hat sich wirklich sehr beschränkt. So, ich hatte ja auch nicht Menschen, mit denen ich jetzt politisch oder über irgendetwas so sprechen konnte. Mein Wissen war wirklich nicht geschult. Nicht von meinen Eltern und auch nicht von der Schule, weil ich da einfach andere Interessen hatte. Und somit wusste ich, dass mein Hauptschulabschluss schon sehr geschenkt gewesen ist, aber ich habe gewusst, dass Gott mehr aus mir machen möchte. Und das haben meine Geschwister mir auch sehr zugesprochen, auch Samuel, und mir einfach eine Empfehlung ausgesprochen, dass ich doch nach Darmstadt in eine privat-adventistische Schule gehen könnte, wo auch gleich der Anhang, dass ich da auch wohnen könnte. Das waren für mich so, was, ich darf noch mal zur Schule gehen, weil ich war ja in der Zeit schon auch 29. Ja, und da haben sich dann ja die Wege auch wirklich, das funktionierte alles vom Geld her, von der Schulaufnahme und
also du durftest auf die christliche Schule.
Ja.
Und da hast du jetzt auch einer der schönsten Zeiten deines Lebens erlebt. Du bekamst auch Bibelstunden. Du wurdest dann sogar mit 29 getauft. Aber trotzdem warst du innerlich zerrissen und unausgeglichen.
Um darauf einzugehen, würde ich gerne einfach auch das Schöne betonen. Dieses Internat, diese Schule ist einfach für mich wirklich ein neues Angekommensein. Da sind Dinge aufgekommen. Ich durfte diese Jahre, die Teenager-Jahre, die ich wirklich mit Drogen verbracht habe, dort wirklich nochmal ganz klar, ganz nüchtern erleben. Ich habe sehr, sehr, sehr viele junge Mädchen kennengelernt, die mich getragen haben, die auch ein bisschen zu mir raufgeschaut haben, weil ich ja da draußen die Welt schon kennengelernt habe. Denen habe ich natürlich mein Zeugnis auch erzählt. Und es haben sich so richtige Geschwisterliebe entwickelt, wo ich sehr, sehr glücklich drüber gewesen bin. Sie haben mir schulisch sehr geholfen. Und ja, dann hat es auch angefangen, dass ich biblisch wirklich Bibelunterricht bekommen habe und auch die Vorbereitung auf meine Taufe. Wo ich aber sagen muss, das hat mich nicht so interessiert, was da in der Bibel gestanden hat. Es war für mich sehr historisch. Ich habe das viel schöner gefunden, wenn wir zusammen gebetet haben, wenn wir Gott wirklich so verbal und mit unseren Gefühlen und mit unserem Herzen so, wenn wir erzählt haben, wie wir Gott erlebt haben und ihn gedankt haben für diese wunderbare Zeit, die wir da haben. Und doch bin ich getauft worden. Ich habe zu diesen adventistischen Grundsätzen Ja gesagt und habe auch einen ganz lieben Bruder kennengelernt, den Jürgen, der mir mit seinem Zwillingsbruder, der nicht auf dem Internat gewesen ist, aber auch oft zu Besuch gekommen sind, und die beiden haben mir so wirklich den Wert wirklich aufgezeigt, was für eine tolle Frau ich sei, wie viel Begabung ich habe, wie schön ich mich kleiden würde, wie kreativ ich wäre, wie einfühlsam, wie seelsorgerisch auch ich mit den jungen Mädchen umgehe. Und das, für mich war das alles so normal, dass ich das getan habe. Weil ich wurde ja früher schon sehr gut von meiner Mutter unterrichtet, das alles toll zu können, eine gute Hausfrau zu sein, mich gut zu kleiden. Aber man hat mir ja nicht gesagt, dass das auch eine Gabe ist, die Gott einem gegeben hat und dass man dafür auch dankbar ist. Aber die beiden Jungs waren sehr, sehr dankbar. Und wie es so gekommen ist, haben der Jürgen und ich uns auch verliebt. Und wir sind ein Paar geworden.
Okay. Wie wurde das angenommen?
Also von den Schülern natürlich ganz arg, weil die haben uns beide toll gefunden und das wurde so ein bisschen gefeiert. Aber seine Eltern haben mich sehr abgelehnt. Denn ich bin schon auch 9 Jahre älter gewesen und da war von den Eltern wahrscheinlich auch so die Sorge, was macht diese ältere Frau mit unserem Sohn, den wir doch so adventistisch und wirklich mit vielen Grundsätzen gelernt haben. Mhm. Ja, ich denke so, sie hatten Angst um ihn, aber sie haben mir ihre Ablehnung sehr gezeigt. Mhm.
Hast du in der Zeit auch mit anderen Sachen noch zu kämpfen gehabt?
Ja, es schlich sich ein, dadurch, dass ich natürlich nicht mehr geraucht habe, auch nichts anderes konsumiert habe, fing es auf einmal an, dass ich sehr viel gegessen habe. Und dieses viele Essen hat mich auch ein bisschen dick sein lassen. Ich habe mich früher nie auf die Waage gestellt, weil ich immer schlank gewesen bin. Und somit war mein Gewicht eigentlich nie ein Thema für mich. Aber da hat das angefangen, ein Thema zu werden. Und ohne dem Jürgen jetzt die Schuld zu geben, aber er hat sich doch schon sehr in mein Aussehen verliebt. Und das wollte ich nicht kaputt machen. Ich wollte weiterhin hübsch sein. Und somit habe ich glaube, meine innerliche Sehnsucht doch mit Essen gestillt. Und dann schlich sich eine Bulimie ein. Ich habe ein Essverhalten ja aufgebracht, dass ich wirklich sehr viel im Speisesaal gegessen habe, mir oft noch was mitgenommen habe. Wir auch unter uns Mädchen oftmals so Chips-Partys gemacht haben, einfach dann auch oft in die Stadt gegangen sind, uns Lebensmittel gekauft haben und noch zusätzlich gegessen haben. Aber bei mir nahm das einfach an Gewicht sehr zu, dass ich wirklich immer mehr gewogen habe und ich habe ja wirklich nach Lösungen gesucht und diese Lösung war, dass ich mich übergeben habe. Ja. Das, was ich gegessen habe, zu viel gegessen habe, wirklich wieder aus mir herausgebracht habe.
Also Bulimie ist ja auch eine psychische Erkrankung, ne? Und Menschen mit Bulimie leiden fast immer unter einem niedrigen Selbstwertgefühl. Und sie streben meistens danach, mit sich selbst zufrieden zu sein oder versuchen, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das ist oft so. Wie lange hat denn bei dir diese Essstörung gedauert?
Sehr lange. Aber nicht so intensiv wie da. Also als ich dann von der Marienhöhe nach 2 Jahren gegangen bin, hat sich's ausgeschlichen. Es war immer präsent, dass ich wirklich sehr auf meine Figur geachtet habe, weil ich war ja auch noch mit dem Jürgen zusammen. Und somit war das immer präsent, aber ich habe mich schon bemüht, nicht so intensiv wirklich daran zu gehen. Ich habe auch viele Zahnentzündungen bekommen, weil das Zahnfleisch natürlich sehr darunter leidet, durch die Magensäure, die immer wieder mit in deinen Mundbereich kommt. Und somit habe ich von der Vernunft her gewusst, dass ich das nicht weiterhin tun darf.
Ja, da sind dann auch wieder diese ganzen negativen Emotionen wieder hochgekommen, ne, mit denen du gekämpft hast. Wie hast du dich generell dabei gefühlt?
Ja, es ist einfach wieder hochgekommen, dass ich es nicht wert bin, dass ich nicht genug bin, dass ich nie das aufbringen werde, dass ich wirklich eine Person bin, die man lieben kann, die man schätzen kann, die man ja so nimmt, wie sie wirklich ist. Der Jürgen hat zwar immer versucht, mir auch mit Gottesliebe, mich mit Gottesliebe zu konfrontieren und mir viele Bibeltexte gesagt, so wie du bist, bist du gut. Du darfst zu mir kommen, so wie beladen und belastet du, wie du bist, wie es in Matthäus 11 steht. Aber ich konnte das nicht annehmen. Diese Wunden, dieses, was so tief, so lange, so permanent in mir gelebt hat, war nicht weg.
Ja, du hast dein Leben lang gelernt, dieser Lüge zu glauben. Ja, und das von heute auf morgen geht das auch nicht so einfach, ne?
Genau.
Ja, also schließlich bist du dann irgendwann mit Jürgen zusammengezogen. Obwohl ihr beide wusstet, dass es nie wirklich Gottes Plan war, dass Mann und Frau unverheiratet zusammenwohnen. Ihr wart also jetzt 6 Jahre zusammen.
Genau.
Und dann hat sich aber langsam was verändert.
Ja, ich war einfach schon 35, 36. Ich hatte Kinderwünsche. Er ist im Studium gewesen. Und dann hat er mir offenbart, dass er schon auf der Marienhöhe Gott gebeten hat, schon durch die Konflikte seiner Eltern, dass die mich so abgelehnt haben, ob ich wirklich seine Frau sei. Und Gott hat ihm ganz klar durch ein Zeichen gesagt, dass ich es nicht sei. Aber er schon in mein Aussehen, in mein Wesen sich so verliebt hatte, dass er das nicht wahrhaben wollte. Und mir das gegen 6 Jahre auch verheimlicht hat. Da hat es mir dann wirklich, wo ich ihn konfrontiert hatte, dass ich Kinder möchte, dass ich heiraten möchte, hat er mir das offenbart. Ja, und dann ist da wieder so eine kleine Welt in mir zusammengebrochen und die Bulimie wurde wieder schlimmer. Aber ich wollte das nicht wahrhaben. Wir haben uns räumlich getrennt. Wir sind zusammengeblieben als Paar, aber räumlich wollten wir einfach wirklich Gott
dann doch
gehorchen, treu sein und haben uns dann jeder eine Wohnung genommen. Sind aber noch zusammen gewesen, haben aber sexuell uns auch voneinander getrennt. Und ja, das ging noch 3 Jahre. Und dann kam meine Frage wieder auf vom Heiraten, weil jetzt war schon so der Countdown. In dem Alter, 38, solltest du denn schon auch die Kinderplanung in Anspruch nehmen oder eben aktiv werden? Und wir haben dann ganz ehrlich miteinander gesprochen und haben gesagt, dass wir beide es wirklich vor Gott legen, uns beide Zeit nehmen. Wir haben uns beide geliebt. Es war nichts, dass man jetzt sagen kann, wir trennen uns, weil wir uns nicht verstehen. Wir haben uns geliebt, aber da war was, was nicht gestimmt hat. Und das wollten wir vor Gott bringen und wirklich um Antwort bitten. Wir haben uns eine Woche gesagt, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns nicht sehen werden und auch nicht telefonieren werden, sondern wirklich die Zeit mit Gott verbringen. Das haben wir beide getan. Und ich kann das heute nicht sagen, was da in mir passiert ist, aber es ist passiert, dass ich es mir nicht mehr vorstellen konnte, ihn zu heiraten. Ich kann das wirklich nicht benennen, was da, aber es war auf einmal nicht mehr möglich. Alles hat dagegen gesprochen, das Alter hat dagegen gesprochen, seine Eltern haben da und auch sein Werdegang jetzt, dass er einfach noch gar nicht mit dem Studium fertig ist, das ist jetzt auf gar keinen Fall Kinder kriegen, das wäre gar nicht auf dem Plan gewesen. Und so sind wir dann nach einer Woche zusammengekommen, haben zusammen gefrühstückt und keiner wollte irgendwie so anfangen, was er eigentlich für eine Antwort von Gott bekommen haben.
Ja, heikles Thema.
Ja, sehr, aber doch habe ich dann angefangen und weil für mich war es eigentlich ganz, ganz klar, also das ist mein Mann, also das, wenn mir das vorher einer gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, du bist verrückt. Das ist mein Mann. Und somit habe ich ihm das berichtet, was ich wirklich von Gott bekommen habe. Und ihm liefen die Tränen und er war so glücklich, dass Gott uns gleichzeitig wirklich gesagt hat, dass wir nicht zusammengehören. Und somit haben wir uns getrennt. All unsere Freunde haben gesagt, ach, das ist eine Zeit und ach, ihr kommt wieder zusammen, ihr gehört zusammen, ihr seid ein Traumpaar, so, ja. Aber wir beide haben die Antwort von Gott wirklich ernst genommen und haben uns getrennt. Klar, ich habe ihn immer noch unterstützt finanziell, ich habe ihn unterstützt in Wäsche waschen und kochen, ich habe ihn eingeladen zum Essen, also, aber wir hatten einfach nicht mehr diese Beziehung, die wir vorher hatten.
Wie schön, dass ihr dann aber trotzdem im Guten auseinandergegangen seid, ne? Und ihr beide auch nach Gottes Willen gefragt habt. Du wolltest dann persönlich auch mehr von Gott wissen, wo er dich haben wollte. Und so führte er dich in ein anderes Land. Was dort geschah und welche Wende Beas Leben nahm, wie ein erneuter Absturz sie fast zum Fall brachte, das erfahren wir im dritten Teil dieser Sendung. Vielen Dank fürs Zuschalten. Wir freuen uns aufs nächste Mal.